Spielekiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospielwahnsinn. Mit Jürg und Kai.
Wie ihr vielleicht wisst, muss nur jemand Walking Simulator rufen und man hat sofort meine Aufmerksamkeit. Flüstert mir dann noch jemand Blade Runner ins Ohr, bin ich Feuer und Flamme. Warum ich dann aber trotz allem recht lange mit dem Kauf von Nobody Wants to Die gewartet habe und nach dem Durchspielen im Februar diesen Jahres der Test auch erst jetzt kommt, weiß ich ehrlicherweise nicht wirklich. Eventuell liegt es auch daran, dass der Titel nicht so richtig weiß, was er sein will. Aber ich will nicht schon in der Einleitung alles vorwegnehmen. Worum geht es in Nobody Wants to Die und was ist es? Der Titel kommt vom polnischen Entwickler Critical Hit Games und stellt deren Debüttitel dar. In der Welt von Nobody Wants to Die können die Bewohner dank eines Materials namens Ekorit nicht mehr sterben. Der Titel müsste also genau genommen Nobody Can Die heißen. Wir schlüpfen in die Haut des abgehalfterten Detektivs James Cara und sehen die Spielwelt, wie es typisch für Walking-Simulatoren ist, aus den Augen des Protagonisten. Durch die Erfindung des Ekorits irgendwann im 21. Jahrhundert ist es den Menschen möglich geworden, unsterblich zu werden. Ekorit speichert alle Erinnerungen und sollte der Körper zu alt werden oder, ein komisches Wort an der Stelle, kaputt gehen, bekommt man einfach einen neuen. Erinnerungen bzw. Ekorit transplantieren und weiter geht das ewige Leben. In einem Reddit las ich dahingehend einen guten Vergleich. Stellt euch vor, das Spiel BioShock hat mit dem Film Blade Runner und der Netflix-Serie Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm, ein Walking-Simulator-Baby bekommen. Wie schon in der Einleitung erwähnt, waren das alles Punkte, die mich getriggert haben. Das Ekorit bekommen Menschen übrigens nicht nach ihrer Geburt eingepflanzt, sondern können dies erst mit dem 21. Lebensjahr machen. Die Politik würde diese Grenze gerne auf 18 heruntersetzen, stößt jedoch auf Gegenwehr, da man für das Ekorit einen großen Kredit aufnehmen muss, sollte man nicht zu den oberen 10.000 zählen. Das alles ist aber nur eine Nebenhandlung und stellt für das eigentliche Spiel keinen richtigen Mehrwert dar, außer dass hier ein wenig Worldbuilding getrieben wird. Denn die eigentliche Handlung dreht sich zu Beginn um einen Mord. Oder war es doch Selbstmord? Wie und wieso wurde das Ekorit zerstört, wodurch das Opfer dieses Mal auch wirklich tot bleibt? Hier spinnt sich ein immer größeres Mysterium zusammen, da auch James' Frau nicht mehr unter den Lebenden weilt. Trotz Detective bleibt das Spiel sehr linear und lässt uns kaum richtig ermitteln, trotz der vielen coolen Gadgets, die wir mit uns herumschleppen. Das wohl coolste ist der Rekonstruktor, den Detective Cara an seinem Handgelenk trägt. Mit diesem kann man an Schlüsselstellen im Spiel, und leider nur dort, die Zeit vor- und zurückspulen. Dann kann man sich anschauen, was das Opfer kurz vor seinem Tod gemacht hat. Hat er da mit jemandem gekämpft? Da kam ein Schuss. Wo kam der her? So puzzelt man sich Stück für Stück am Tatort entlang und deckt immer mehr Geheimnisse auf. Was ist das für eine Flüssigkeit? Blut? Eventuell hilft uns hier die UV-Lampe weiter. Und das da? Kabel? Wo gehen die hin? Die verschwinden in der Wand. Zeit für das Röntgengerät. Was jetzt klingt wie echte Detektivarbeit, ist leider keine, da auch hier der Titel streng linear ist. Wir brauchen die UV-Lampe? Okay, Click und James nimmt sie aus dem Inventar und wir verfolgen diese Spur. Wir benötigen das Röntgengerät? Click, Spur verfolgen. Es gibt kein Auswahlrad oder gar ein richtiges Inventar, in dem wir uns diese Gadgets selber herausnehmen müssen. Das Spiel nimmt uns die ganze Zeit an die Hand. Manchmal erscheint auf dem Zeitstrahl des Rekonstruktors ein gelber Punkt. Steuert man diesen an, erscheint in der Spielwelt ein gelber Bereich, in dem wir den nächsten Hinweis finden müssen, da es ohne eh nicht weitergeht. Aber auch wenn die Freiheit, was man tun kann, ein wenig auf der Strecke bleibt, ist es cool, sich das, was hier passiert ist, in den schönen Locations zusammenzupuzzeln. Doch nochmal, trotz dieses coolen Effekts und des Detektiv-Settings bleibt das Spiel ein streng linearer Walking-Simulator. Die einzige Wahl haben wir manchmal bei Beweisstücken, bei denen wir entscheiden, ob wir diese mitnehmen oder am Tatort lassen. Letzten Endes schalten wir damit aber nur weitere Gesprächsoptionen zwischen James und einer weiteren Ermittlerin frei. Sarah, die uns als Unterstützung im Ohr hängt, gibt James, also uns, hier und da Hinweise oder Empfehlungen, und ab und an gab es Gespräche zwischen den beiden, die fast ein wenig Firewatch-Flair aufkommen ließen.
I'm good at that. So what have you gotten yourself into?
It's a long story and complicated.
Good thing I'm a professional at complicated stories. Talk.
I didn't want to, but I had no choice. I did something sketchy, but otherwise...
All right. You can trust me.
Okay.
Und wer das jetzt hier hört und Firewatch nicht kennt, unbedingt nachholen. Hat man einen Fall im Übrigen abgeschlossen, geht es in James' Wohnung an eine Art holographische Falltafel, an der man nochmal alle Hinweise stimmig zusammenfügen muss. Leider ist auch dieser Aspekt so linear, dass keine Fehler möglich sind. Fügt man den falschen Hinweis hinzu, sagt Sarah, dass das so nicht war, beziehungsweise so nicht geht, und wir nehmen einfach den nächsten. Das Spiel steht sich hier also mal wieder selbst im Weg. Weil entweder straffst du die ganze Detektivarbeit so sehr, dass es noch stärker in Richtung Walking Sim geht, oder du gehst den anderen Weg und lässt die Leute selber puzzeln und lässt sie auch mal hängen bleiben, wenn ein Hinweis übersehen wird und am Ende eventuell dadurch auch die falschen Schlüsse gezogen werden. Dafür ist das Spiel aber eines: wunderschön anzusehen. Ich erwähnte an einer Stelle kurz BioShock und Blade Runner. Stellt euch also den Art-Decor-Stil eines BioShock und den dreckigen Moloch von Blade Runner vor und ihr habt eine ungefähre Idee, wie die Welt im Jahr 2239 aussieht. In Unreal Engine. Und hier ist ein großer Kritikpunkt am Spiel. Die Welt. Zwar bietet die Stadt, die im Spiel als Hintergrundkulisse dient, ordentliche Schauwerte und spätestens, wenn ihr entdeckt, dass ihr in New York unterwegs seid, auch einige Aha-Momente, jedoch wird mir fast schon zu wenig von der eigentlichen Welt selbst erklärt. Wenn die Leute sterben, bekommen sie neue Körper. Und die kommen woher, bitteschön? Was ist Ikorit genau? Haben wir nur eine Festplatte im Kopf oder, wie es optisch manchmal dargestellt wird, sind es ganze Nervenbahnen in unseren Körpern? Ich hätte hier lieber ein anderes Spiel gehabt, in dem ich die Welt und dessen Geheimnisse erforschen und ergründen kann, als letzten Endes nur eine coole Optik zu haben. Zur wunderschönen Optik von Nobody Wants to Die passt aber die Musik, die hier nicht die typischen Cyberpunk-Klänge bietet, wie etwa Observer oder The Ascent. Denn hier fängt man die Optik, die Cyberpunk mit Art Deco verbindet, mit einem stimmungsvollen Film-Noir-Soundtrack ein, der tolle 50er-Jahre-Vibes verströmt und gut zum gewählten Setting passt. Die Geschichte im Spiel, genauer gesagt Geschichten, schließlich will auch der Todesfall von James' Frau aufgedröselt werden, sind mysteriös und nebulös genug, dass man dranbleiben will. Und auch wenn man wenig freien Handlungsspielraum hat, gibt es drei verschiedene Enden zu erspielen, was man meist nur in Gesprächen beeinflusst. Doch trotz meiner Liebe zu diesem Genre und einem für mich versöhnlichen Ende nach circa 6 Spielstunden, hätte ich lieber ein Rätselspiel à la Sherlock Holmes gehabt. Und so schafft es Nobody Wants to Die, vor allem im Vergleich zu anderen getesteten Spielen, nur auf eine gute 6 von 10. Nobody Wants to Die ist für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.